Sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
Wir sprechen offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und 2.1. Unser heutiges Thema ist Risiko. Nicht das Brettspiel.
Nein, in der Tat nicht. Auch wenn das natürlich ganz grob in unseren Nerdbereich fällt. Aber nein, wir wollen über Risiko als Konzept sprechen und wie es eben in Spiele hineinfällt. Dabei sprechen wir natürlich einmal insgesamt darüber, dann über den BDSM-Bezug und den Rollenspielbezug. Wir lassen jetzt halt Glücksspiel und Lebensrisiko bis zu einem gewissen Grad raus, sonst wären wir sehr, sehr lange dabei.
Oder könnten direkt 2 Folgen machen. Ihr werdet es vielleicht zwischendurch hören, meine Stimme ist nicht ganz auf dem Laufenden. Ich bin noch ein wenig angekratzt von etwas Erkältung und Asthma. Ich hoffe, ich bekomme das trotzdem ganz gut über die Bühne hier. Ohne dass mir zu viel Stimme wegbleibt. Ich will ja Jasmin dazwischen reden können.
Ja, genau, nee. Aber wegen solcher, ich sag mal, gesundheitlicher Probleme und auch, weil ich demnächst umziehe, wollen wir für die nächsten Monate erstmal keine Regelmäßigkeit in den Folgen garantieren. Wir versuchen weiterhin, momentan sind wir ja so bei roundabout pro Monat eine Folge, dabei zu bleiben, nicht weniger zu werden. Aber wenn es sich mal in eine Richtung klumpt oder ihr etwas warten solltet, folgt uns weiter auf sozialen Medien. Wir halten euch da auf dem Laufenden, wenn das kommt oder wenn eine Weile keine kommen sollte. Aber ja,
wir versprechen leider aktuell keine absolute Regelmäßigkeit, wie wir es bisher gemacht haben.
Genau, von den 2 Wochen sind wir ja auch schon eine Weile weg. Und cool, dass ihr noch weiterhin dabei seid und zuhört. Aber ja, letztlich ist dieser Podcast ein Hobby und muss sich da auch manchmal Lebensrealitäten beugen. Und wenigstens haben wir keine Sommerpause gemacht.
Ja. Wir haben, wenn ich mich nicht komplett irre, bisher gar keine Pause gemacht.
Nee, richtig.
In unserem Podcast.
Genau. Aber ja, zum Risiko. Eben, ja, Risiko ist ein Konzept, das manche vielleicht sagen würden, Spiele brauchen einen Einsatz. Also, man spielt um irgendwas. Das Risiko von Gewinn und Niederlage. Ich würde sagen, nicht jedes Spiel braucht das notwendigerweise.
Da schließe mich an, nebenbei.
Ja, genau. Die meisten Spiele haben doch eine Möglichkeit zu gewinnen oder zu verlieren.
Oder zumindest etwas, das sich am Ende anfühlt, als wäre man erfolgreich gewesen oder eben nicht.
Mhm. Das fühlt sich halt nicht für alles wie ein Risiko an, aber theoretisch kann man in jedem Spiel einen Einsatz reingeben.
Ja, und man kann auf den Ausgang wetten, wenn einem sonst nichts bleibt.
Genau, aber ich sag mal, Rollenspiel BDSM, wenn wir BDSM jetzt mal unter die Spiele zählen, sind eben sehr kooperativ und ja, man hat eben nicht notwendigerweise einen Einsatz dabei. Und außer eben die Emotionen, die man reinbringt und eventuell wieder zurückbekommt, was ist halt ja, also es ist kein Nullsummenspiel, aber es ist eben kein Einsatz oder Risiko im klassischen Sinne. Aber würden Rollenspieler BDSM ohne Risiko Spaß machen?
Ich glaube, das ist eine ganz klare Je-nachdem-Antwort.
Ja.
Manches mehr als andere. Ich glaube fast, dass es beim BDSM sehr oft gar keine Notwendigkeit wäre. Dass es überhaupt nicht darum geht, dass ein Risiko besteht, dass irgendwas gefährlich ist oder dass irgendwas jetzt besonders großen emotionalen Einsatz hat. Und das liegt eher in der Natur der Interessen. Das Risiko ist nicht das, woran das Interesse besteht, sondern die Dinge, an denen man Interesse hat, bergen halt nun mal ein Risiko, das man mitträgt, um diese Dinge ausleben zu können.
Ja, ich denke auch. Also, wenn man nicht halt komplett Thrill-Seeking reingeht, dann braucht man nicht notwendigerweise Risiken. Aber es gibt Leute, für die das Risiko halt einen zusätzlichen Kick geben kann.
Mhm.
Aber ja, es gibt halt bei beiden nicht notwendigerweise Sieg- oder Niederlagebedingungen, aber im Rollenspiel da muss irgendwas passieren. Und oft gibt es eben Risiko auf der Charakterebene.
Yeah.
Die Charaktere riskieren was. Für die Charaktere ist da ein hoher Einsatz drin, dem, was sie gerade erleben. Und als Spielende fiebert man natürlich mit. Also ich würde sagen, wenn kein Risiko drin ist, dann nimmt es dem Rollenspiel doch an Erlebnisbreite.
Mhm. Was nicht sagen soll, dass es kein Rollenspiel gibt, was relativ risikoarm ist, auch für die Charaktere.
Nee, genau. Das ist halt eine Nische, die bedienbar ist.
Genau, aber das ist eben ein Aspekt vom Rollenspiel. Und wenn man die ganze Breite des Rollenspiels nimmt, dann braucht es schon das Risiko, aber nicht in jedem einzelnen Spiel, in jedem einzelnen Session braucht es Risiko, um eine gute Session zu bekommen.
Ja, und man muss halt auch bedenken, Rollenspiel hat sich ursprünglich mal in der jetzigen Form aus Spielen entwickelt, die eine klare Sieg- und Niederlagebedingung hatten, also in Wargames, und wo es auch darum ging. Und ja, wenn man das sieht, dann erklärt sich halt auch, warum halt, ja, Risikoelemente drin sind in Spielen wie D&D. Aber man kann Rollenspiel halt auch so betrachten, als es kommt aus der Tradition des Geschichtenerzählens. Und das geht halt mit ganz anderen Rahmen von Risiko einher. Und das ist halt beides gleichzeitig auch eine Art wahr, weil Rollenspiel sich eben weiterentwickelt hat, auch über seine Ursprünge hinweg.
Wobei auch da muss man sagen, auch beim Geschichtenerzählen ist immer das Risiko von, dass man sich emotional involviert.
Ja, und zwar als Erzählender wie als Zuhörender, denn ja klar, emotionale Verletzlichkeit ist ein Risiko, was man eingeht. Und dass man fast notwendigerweise eingeht, wenn man Rollenspiel eben nicht als ein erweitertes Brettspiel spielt. Mhm. Also, wenn du eine Geschichte erzählst, das Publikum lehnt dich ab, das ist ein Risiko, dass du eingegangen bist. Also auch der öffentliche Auftritt ist einer, der mit Risiko einhergeht oder dass sich in einem kleinen Kreis von Freunden und Bekannten öffnen. Auch das geht ja mit dem Risiko der Publikumsablehnung einher. Und dazu kommt natürlich halt sowas, das psychische Unversehrtheit. Also die kann man riskieren, indem man halt Geschichten erzählt, die in einen Bereich gehen, der für einen Belastungen beinhalten kann. Also das ist ja, also bei einer immersiven Geschichte, wie sie Rollenspiel sie halt im Besonderen ist, können einen Inhalte auch auf eine besondere Art emotional verletzen.
Ganz genau. Und das Risiko besteht sowohl im Rollenspiel, aber natürlich im BDSM fast noch mehr auf einer anderen Ebene. Das besteht immer. Andere Risiken dagegen müssen nicht immer bestehen. Aber welche gibt es da denn noch so?
Zum Beispiel monetäre Verluste. Also im Sinne von, ich riskiere Geld auf etwas. Ich wette auf den Ausgang, mein Einsatz ist Geld.
Ich wette mein ganzes Geld, dass ich diese Session als Sieger hervorgehe.
Genau, das ist halt für so eine Findom-Ästhetik sicherlich, was man irgendwie machen kann. Nee, aber genau, es ist ungewöhnlich, sowohl im Pen and Paper als auch im BDSM mit Geldeinsatz zu spielen. Für andere Spiele allerdings fast klassisch.
Ja, Poker oder so.
Genau. Aber ja, es kann natürlich eine existenzielle Gefahr sein, wenn man halt eben Geld da reinsetzt. Das kann im Spiel halt auch also auf der Charakterebene etwas sein, mit dem man spielt, aber eben, ja, in unseren Bereichen jetzt kein Klassiker, würde ich sagen. Was man auch riskieren kann, ist natürlich körperliche Versehrtheit. Das ist das Rollenspiel Pen and Paper.
Paper Cuts.
Ja, Paper Cuts, genau. Das ist Würfel verschluckt.
Ja, man soll die aber auch gar nicht so viel mit dem Mund rollen.
Warum sind sie dann so bunt?
Es gibt Bonbons in Würfelform, möchte ich an dieser Stelle erwähnen.
Ja. Ich würde sagen, wir nennen Würfel auch die verbotenen Bonbons. Nein, also ja, körperliche Versehrtheit im Lab natürlich ein Ding. Mhm. Deswegen werden da zum Beispiel Labwaffen gecheckt und so etwas, aber es kann dir halt tatsächlich was passieren dabei, wenn du dich in diese Situation begibst. Auch beim BDSM ist halt sehr viel, über das man nachdenkt, halt, was eben, ja, was Risiken halt sind, die man eingeht. Und dazu gehören halt, ja, Verletzungsrisiken bei Bondage-Dingen. Wenn man Leute schlägt, offensichtlich ist ein Risiko da, Leute zu verletzen. Das ist, das ist klar und offensichtlich. Und etwas, mit dem man halt in der Risikobewertung umgehen muss bei diesen Spielen. Es ist nicht notwendigerweise ein Einsatz, dass ich sage, hey, ich lege hier meine Gesundheit in die Waagschale, aber es existieren Risiken. Ein Punkt, der für viele mit BDSM einhergeht, ist natürlich auch Safer Sex. Mhm. Auch da, also es ist halt ein...
Der auch für viele mit Leben einhergeht.
Ja, genau. Und das ist halt ein Ding, was man, wo halt auch, ich sag mal, die größere Gesellschaft weiß, da gibt es ein Risiko, dass man reduzieren kann.
Mhm.
Und ja, Kondome sind da zum Beispiel ein Weg. Und eben andere Leute nehmen dann halt noch zusätzlich Tests für sexuell übertragbare Krankheiten mit, um bevor sie eben Sex mit anderen Leuten haben, um da unter sicher zu gehen. Also das ist halt wieder so ein, was ist genug, um mein Sicherheitsgefühl herzustellen? Mhm. Aber ein Risiko besteht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, bei vielen BDSM-Dingen auch so.
Ganz genau.
Man kann halt immer versuchen, das auszuschließen, aber es bleibt ein Restrisiko bestehen. Was nicht heißt, dass man es nicht machen sollte.
Ja.
Weil, also, ich würde sagen, der Unterschied zwischen unvermeidbares Restrisiko von Leben versus bewusst eingegangenes Risiko, ja, Autofahren zum Beispiel, um halt mal von einem, wenn Safer Sex noch nicht generisch genug war, ist, wir haben halt eben das Konzept von Sicherheit im Straßenverkehr. Das ist halt kein Konzept von absoluter Sicherheit und es kann nichts passieren, sondern es ist eine Risikoreduktion.
Genau, es sterben trotzdem jährlich ein paar Leute an Autounfällen, aber dennoch gilt Autofahren als relativ sicher. Aber dafür werden auch die Autos auf Sicherheit geprüft. Fahrer müssen Tests machen, bevor sie fahren dürfen. Wenn man unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss ist, darf man nicht Auto fahren.
Mhm.
Da gibt es einfach Beschränkungen, die in diesem Fall gesetzlich festgelegt wurden, um es so sicher wie möglich zu machen.
Und ja, natürlich können eigene Identitäten verändern, was an Restrisiko einfach besteht.
Mhm.
Also gibt halt ein Zitat, Männer fürchten, beim Date zurückgewiesen zu werden, Frauen fürchten, ermordet zu werden.
Mhm.
Also was statistisch halt als Worst Case passiert, ja, hängt halt auch noch einfach so ein Körper, man hat, wie man so unterwegs ist und genauso hängt halt das Risiko beim Pen-and-Paper-Rollenspiel ein bisschen davon ab, wie sehr einen Geschichten mitnehmen, was einen halt so betrifft an Erzählungen und beim BDSM natürlich auf eine ähnliche Weise.
Ja, die Art und Weise, wie man gerne spielt, verändern, welche Risiken bestehen. Dein Körper, die Voraussetzungen, die man körperlich hat, verändern, wie du auf diese Risiken reagierst oder welche Risiken tatsächlich für dich größer oder kleiner sind.
Genau.
Es gibt einfach Personen, die viel mehr aufpassen müssen bei manchen Techniken, weil eine unbedachte Berührung, und das geht über Kink hinaus, das kann einfach schon bei sexuellen Aktivitäten sein, kann zu Verletzungen führen, weil einfach sie Punkte haben, wo sie sehr empfindlich sind.
Ja, was wir heute schon mit dem Husten hatten. Ich habe halt Narbengewebe in der Lunge. Das kommt halt durch eine allergische Reaktion in der Jugend. Aber seitdem ist Breastplay zum Beispiel etwas, was ich nur sehr risikobewusst tun sollte.
Mhm.
Und entsprechend oft vermeide, weil sozusagen der Ertrag für mich das Risiko nicht hermacht. Aber wenn Breastplay jetzt für mich ein absolutes Highlight wäre, dann würde ich das vielleicht anders beurteilen und trotz des Risikos das eingehen, weil der Ertrag für mich halt groß genug ist.
Ja, wobei das Risiko in dem Fall dann ja auch, also je nachdem, wie man es ausführt, eben ist zwischen, dann ist die Stimme ein bisschen gereizt, dann ist der Atemapparat ein bisschen gereizt, man muss sich ein, zwei Tage ein bisschen zurücknehmen, bis hin zu, man kann halt einen Anfall bekommen und das ist dann nicht mehr so schön.
Genau. Und halt einfach so, mein Lungenvolumen ist anders als Leute, als das man so generisch einschätzen kann.
Genau, das muss man halt wissen.
Genau.
So, ob die Person eine eingeschränkte Lungenfunktion hat, sollte man kommunizieren, bevor man mit sowas anfängt.
Genau, das ist eben halt auch, man kommuniziert eben zuvor darüber und Limits und eben Risikofaktoren sollte man ansprechen in der Session Zero sozusagen.
Mhm.
Und
im Zweifel auch in dem Moment, in dem die Idee aufkommt, wenn es innerhalb einer Session ist.
Ja, ja, klar, genau. Und das, genau, Pen and Paper wie BDSM.
Mhm.
Ja.
Ich zum Beispiel bekomme unglaublich leicht Paper Cuts.
Mhm.
Deswegen finde ich das Online-Spielen gar nicht so schlimm.
Ja. Und ja, dann gibt es natürlich eben Standards, die wir uns setzen. Halt. Sozusagen, wie wir Risiko vermeiden als Community auch. Eben sowas wie im Pen and Paper Session Zeros setzen sich durch. Spielleitung übernimmt Verantwortung für das Wohlbefinden der Leute. im Vampire-Rollenspiel-Grundbuch steht drin, das ist ein Spiel, wo es darum geht, Monster zu spielen, nicht Monster zu sein, und seid keine Nazis, geht freundlich miteinander um. Also Standards, die man sich halt eben selber setzt, um halt auch bis zu einem gewissen Grad Risiko rauszuholen, aber ich glaube auch, durch Leitbilder ein Vorbild zu schaffen und auch Legitimation, also nach außen und nach innen, legitimiert ja eine Erklärung, halt eben wie, wir spielen hier Monster, es geht nicht darum, dass wir diese Gewalt im realen Leben ausführen wollen, wir erzählen eine Vampirgeschichte. Oder eben bei BDSM kann man ja auch ähnliche Dinge sagen mit halt, wir spielen hier ein Machtgefälle oder stellen es diesen Moment her, aber das ist was, was wir konsensuell machen und
Es geht nicht darum, dass wir möchten, dass ein Geschlecht die Herrschaft über das andere Geschlecht bekommt. Solche Dinge.
Genau, halt, das ist halt manchmal auch die Unterscheidung zwischen eben, ja, das ist manchmal eine Abgrenzung des eigenen Handelns von selbstverletzendem Verhalten und Gewalt. Eben, das ist keine Gewalt, die wir hier machen. Das ist was anderes.
Es ist dadurch auch ein gewisser ethischer Maßstab, an dem man sich misst und an dem sich die Szene misst. Gerade im BDSM sind für Leute, die damit keine Verbindung haben, oft auch Vorurteile involviert, die eben nicht verstehen, wie man etwas, das sie als Gewalt wahrnehmen würden, als angenehm empfinden kann. Und auch da werden Leitbilder in der Szene groß gehalten, um zu versuchen, den Unterschied zu verdeutlichen. Um eben für sich selbst, aber auch für die Leute, die mit weniger Verständnis an die Sache herangehen, klar zu halten, was ist die Richtung, was wollen wir hier eigentlich? Und was ist das, was wir hier tun?
Genau, wir haben da schon unsere Folge über Sicherheitstechniken im ersten Teil drüber gesprochen und zweitens, ist ein Thema, das man sehr tief betrachten kann, aber es gibt da auf jeden Fall, also das gängigste Leitbild ist wahrscheinlich SSC, also Safe, Sane, Consensual. Aber es gibt auch eins, das sich direkt auf Risiko bezieht, nämlich REC, also Risk Aware Consensual Kink.
Also risikobewusster, konsensueller Kink.
Und ich sag mal, die Voraussetzungen da sind, alle Parteien müssen das Risiko hinreichend kennen, um informiert Konsens zu geben. Und das führt zur Frage, wie und wann bin ich informiert? Und da ist der Maßstab, glaube ich, eine Absprache und das Sicherheitsbedürfnis der Beteiligten.
Ja. Und es ist natürlich eigentlich auf eine ähnliche Weise schwammig wie SSC.
Also ja, SSC wäre, wenn wir es übersetzen würden, sicher, bewusst und einvernehmlich.
Und bei bewusst ist immer die Sache, sane kann halt auch mit
geistig gesund.
Ja, übersetzt werden. Und dem wurde das viel Kritik ausgesetzt, weil dann eben die Diskussion ist dann jemand, der eine Depression hat oder so, also chronisch depressiv ist, aber ansonsten halt gut, entweder mit Medikamenten oder Therapie oder was auch immer gut eingestellt ist und eigentlich kein Problem hat damit, sondern damit gut umgehen kann, zählt diese Person dann nicht als geistig gesund genug für Kink. Und das ist ein Einwand, den ich sehr ablehne.
Ja, ich übersetze es halt auch im Kontext als im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Man ist konsentfähig, man ist in der Lage zuzustimmen.
Genau. Denn darum geht es bei dem Leitbild, darum, dass man konsentfähig ist und sich bewusst darüber ist, was man dazu stimmt und was man möchte.
Genau, und halt, wenn man es von der Risikoseite angeht mit REC, auch da, Risikobewusstsein wird ja auch durch mentale Beeinträchtigung verändert. Also, wenn ich eben betrunken bin, dann ist es mit dem Konsens zum einen schwierig und zum anderen mit der Risikoeinschätzung. Aber ja, man kann es halt über das Risiko aufziehen, wenn man eben das halt, dass es wichtig ist, sich bewusst zu sein, hier kann etwas passieren.
Ja.
Also man kann halt sagen, wir versuchen es so sicher wie möglich zu machen als Leitbild, oder man kann sagen, wir versuchen uns des Risikos so gut wie möglich bewusst zu sein und da bewusst umzugehen. Das Zweite erkennt halt mehr an, dass man manchmal eben unvermeidliche Risiken hat und die angehen will. Das trägt dem sprachlich Rechnung. Ich sehe, wie das für viele Leute
einen Wert hat.
Genau, einen Wert hat. Und letztlich ist das Leitbild unterscheiden, glaube ich, ja, Kink von Gewalt, wie halt eben Regelwerke auch Sport von Gewalt unterscheiden. Also ein Mensch, der Selbstverteidigungskurse anbietet, hat mal Kampfsportkurse, hat mal gesagt, so, ich biete Kampfsportkurse an, weil das ist keine Selbstverteidigung, weil sobald es Regeln gibt, ist es ein Sport. Und halt, ja, sowas wie in die Augen greifen und sowas, das machst du halt nicht in einem sportlichen Kontext in der Regel. Aber es kann die richtige Entscheidung sein in einem Kampf auf Leben und Tod. Aber das Verletzungsrisiko ist natürlich extrem hoch. Und wenn einem das egal ist, dann bringt man halt andere Sachen bei als eben für einen sportlichen Wettkampf. Und ja, halt Boxen ist eben ein, würde ich mal als Beispiel nehmen, ist halt ganz klar ein Sport, auch wenn es eben deutliche Verletzungsrisiken gibt, die diese Leute einvernehmlich eingehen. Mhm. Und beim Amateurboxen werden halt Gesichtsschützer getragen und beim Profiboxen nicht. Da haben die halt nur halt diesen Zahnschutz im Mund.
Ja. Ich meine, auch bei anderen Sportarten gibt es immer Verletzungsgefahr. Mhm. Die ist deutlich kleiner, als wenn man sich gegenseitig ins Gesicht schlägt. Aber Kunsttouren auf einem Schwebebalken ist nicht per se ungefährlich.
Genau, es hat nur nicht das Problem, dass es sich von Gewalt abgrenzen muss.
Ganz genau. Aber bei all diesen Sachen geht man eben bewusst Risiken ein, um etwas zu erleben.
Ich denke, es ist auch bis zu einem gewissen Grad Teil des menschlichen Lebens und es ist hilfreich, gut eine Risikoeinschätzung zu sein.
Ja. Genau. Oder im Zweifel auch gut mit dem im Umgang mit dem Risiko. Also wenn man gerne Dinge macht, die mehr Risiko enthalten, sollte man eben darauf vorbereitet sein, was man tun muss, wenn etwas passiert.
Das ist richtig. Risikobewusstsein heißt auch, ich kann damit umgehen, wenn etwas passiert. So, wir wissen, ein Risiko ist da, dann können wir nicht mehr ignorieren, dass es da ist, sondern wir brauchen einen Weg, damit umzugehen, wenn was schief geht. Und das kann eben der Arzt am Ring sein beim Boxen oder eben beim BDSM, wenn man zum Beispiel Bondage macht. Ja, ich habe halt einen Seilschneider dabei und griffbereit jedes Mal.
Ja.
Oder bei Dates, ich lasse mich halt covern.
Genau. So dass man eben die Sicherheit hat, dass wenn was nicht in Ordnung ist, ich habe ein Fallnetz. Ich habe etwas, das mich auffangen kann. Ich habe etwas, wie ich die Sicherheit wiederherstellen kann. Es gibt auch im Kink Dinge, wo, ich sag mal, Personal aus der Krankenpflege sehr gefragt ist als Spielpartner, weil eben Techniken ausgeführt werden, die sicherer sind, wenn es geschultes Personal macht.
Ja, und beim Pen and Paper würde ich sagen, eben Sicherheitstechniken im Spiel. Offensichtlich sind die eine Art, dieses Fallnetz herzustellen, aber eben auch Gespräche über Inhalte, Lines and Bales und dergleichen.
Ja.
Ja, aber was sind die Einsätze im BDSM, wenn wir von Einsätzen sprechen wollen? Also was kann passieren? Wir haben ja schon jetzt ein bisschen drüber gesprochen, aber ich würde einfach ein bisschen halt aufzählen. Und da als erstes körperliche Spuren haben wir schon genannt.
Genau, und das geht bis hin zu körperlichen Verletzungen, also ungewollten Verletzungen.
Genau, ungewollte Verletzungen können entstehen. Auch bei Dingen, bei denen man Spuren erwartet und bei Dingen, bei denen man Spuren nicht erwartet, es können ungewollte Verletzungen entstehen.
Mhm. Und intensive Emotionen sind halt einerseits irgendwo das Ziel, aber die können eben einen auch überraschen.
Ja, das ist halt der Einsatz, den man eingeht. Es muss ja nicht ungewollt sein, aber es ist eben, man weiß halt nicht immer, wie intensiv man denn doch sich fühlt.
Mhm.
Mit Pech natürlich Retraumatisierung, wenn man in Bereichen spielt, wo das passieren kann.
Ja. Und auch da, das kann überraschend sein. Man kann vielleicht nicht wissen, dass man ein vorhergehendes Trauma hat, weil es noch nie aufgekommen ist.
Genau.
Und wenn man aber mit intensiven Gefühlen spielt, das würde ich sogar fast sagen, das kann im Rollenspiel genauso auftreten. Wenn man mit intensiven Gefühlen spielt, kann es passieren, dass man retraumatisiert wird von etwas, von dem man es nicht erwartet hat und wo man sich nicht bewusst war vorher, dass da ein Trauma vorlag.
Da kann man dann halt aber auch eben drüber reden. Oder
genau.
Sich,
ja. Schlimmstenfalls Hilfe suchen. Aber auf jeden Fall es ansprechen und ja, im Nachgespräch sich Unterstützung suchen.
Genau. Und was gibt es noch? Ja, der Drop natürlich. wenn man das Gehirn mit Glückshormonen und intensiven Erlebnissen flutet. Irgendwann sind die Rezeptoren voll und dann fühlt es sich für einen Moment halt so an, als könne man halt eben das nicht wiederherstellen und würde im Moment nicht glücklich sein und so. Und das riskiert man natürlich mit intensiven Erlebnissen, aber in der Rollenspielszene wird auch viel vom Con-Drop gesprochen, sozusagen, dass man nach dem intensiven Zusammensein mit vielen Menschen so diesen Moment von Einsamkeit hat und nicht weiß, wie man sozusagen die Euphorie wiederherstellt. Das ist halt einfach bis zu einem gewissen Grad auch ein körperliches Ding. Dass man aber eingeht als Risiko, indem man sich diese intensive Höhe gibt und man kann damit umgehen lernen, das ist dann auch irgendwann wieder vorbei.
Und zuletzt noch genannt, Enttäuschungen. Es kann etwas nicht so funktionieren, wie man das gerne gehabt hätte. Und auch darauf kann man nicht vorbereitet sein. Also einfach die Vorstellung, dass man wenn wir es im Kinky jetzt mal auf die sexuelle Ebene nehmen, man hat ein sexuelles Erlebnis und ist am Ende enttäuscht. Das ist halt nie schön.
Genau, ich hatte eine Fantasie, ich hatte eine Vorstellung und die reale Umsetzung hat sich nicht so angefühlt, wie ich es mir erhofft habe.
Ja.
Oder die andere Person ist mit dem, was ich gemacht habe, enttäuscht. Oder ich fühle mich, als wäre das so. Das sind halt, das sind Risiken, die man eingeht, hatten wir ja schon. Wenn man sich öffnet, ist immer das Risiko der Zurückweisung da. Oder dass es halt eben nicht so gut wird, wie man es sich gewünscht hat.
Ja. Und es kann dann halt auch komplett überraschend treffen. Denn, also ich hatte das persönlich schon, ich hatte etwas als Fantasie, die in meiner Fantasie super ist. Und der Versuch der realen Umsetzung hat mir gezeigt, in dem Moment der realen Umsetzung, ganzen positiven Emotionen, die ich mir davon erhofft hatte, aus. Was für mich schön war, dass die Person, der das Ganze zugute kam, sehr viel Spaß daran hatte. Ja. Und sehr begeistert war. Es war keine schlechte Session, ich war nicht niedergeschlagen oder dergleichen. Aber ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass meine Fantasie, die in meiner Fantasie so toll war, sich nicht in die Realität übertragen ließ, obwohl die äußeren Umstände erstmal zu passen scheinten.
Im Pen & Paper hatte ich es auch schon durchaus mal, ich habe einen Charakter erstellt, hatte mir da viel von erhofft, dass das halt eine richtig coole Geschichte jetzt wird und dann bin ich mit Spielen irgendwie anders nicht reingekommen. Also nicht anders reinkommen, den Charakter. Der hat sich dann nicht so angefühlt, wie ich es erhofft habe. Oder die Story hat nicht gepasst. Es hat sich irgendwie in eine andere Richtung entwickelt. Und dann war ich irgendwie so um das Potenzial, das ich in dieser Figur gesehen habe, enttäuscht.
Ja. Ja, genau sowas. Und das sind ja nur die kleinen Enttäuschungen.
Ja, klar. Das passt doch der Beziehungsebene nicht. Oder wir viben einfach gar nicht als Gruppe. Und obwohl wir alle Bock auf dieses Hobby hatten, merken wir, wir wollen komplett unterschiedliche Dinge.
Ja, es passt überhaupt nicht. Auch das Gleiche bei sexuellen Erlebnissen mit Untergruppe Kink. Wir interessieren uns für die gleichen Dinge, aber wir machen sie so unterschiedlich oder haben so unterschiedliches Interesse daran, dass es einfach nicht funktioniert.
Ja, das habe ich auch schon erlebt. Und da muss man dann halt irgendwie auch mit umgehen können. Also es ist so beide wollten irgendwie, aber es hat sich...
Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt.
Genau, der Vibe hat sich nicht ergeben. Und dann, also wir haben dann halt tatsächlich ein offenes Gespräch drüber geführt, das auch irgendwie ein bisschen traurig war, aber es hat sich, im Ergebnis dann, war es das Richtige, das anzusprechen und dann auf einer freundschaftlichen Ebene weiterzumachen. Genau wie man halt eben merken kann, ich kann mit einer Person nicht Rollen spielen. Und dann sind vielleicht andere Hobbys cooler. Aber natürlich kann man dann auch eben um die Zeit, die man gemeinsam nicht verbringen kann oder nicht auf diese Weise, das kann einen ja auch enttäuschen.
Ja, ganz genau.
Ja, man kann im BDSM natürlich auch Absicht, das waren jetzt halt viele Sachen von unvermeidliches Restrisiko. Wir können auch bewusst eingegangenes Risiko haben im BDSM. Also zum Beispiel Bestrafungsfantasien ist halt oft so ein, ich riskiere, dass irgendetwas passiert, eine Reaktion kommt, von der ich vorher nicht weiß, was sie ist. Also tatsächlich ein, eben dieses, halt ein Spiel von, mit Überraschung so. Und natürlich ist es halt, es ist halt immer noch einvernehmlich BDSM, abgrenzt von Gewalt und so etwas, aber es ist eben so ein, okay, ich werde jetzt intensives Erlebnis haben und ich weiß nicht, was für eins das ist, aber ich provoziere erstmal, dass etwas passieren wird. Das ist halt eine Art von Spiel, die man haben kann.
Ja. Genauso Playfights mit nicht vorher geklärtem Sieger. Wenn es ein ernsthafter Playfight ist, also die körperlichen Voraussetzungen sind ähnlich, und niemand spielt, um zu verlieren, dann weiß man vorher noch nicht, wer jetzt am Ende da siegreich herausgehen wird und wie diese Session zu Ende gehen wird.
Genau, das kann sich halt auch echt wie eine Niederlage anfühlen im Moment. Also da kann halt eben, genau, man riskiert da etwas. Das ist natürlich die Frage, wenn es halt um Risiko geht, man kann halt risikofreudig oder risikoavers sein. Also man kann sagen, ich möchte Risiken eingehen bewusst, ich vermeide Risiken. Und das ist halt auch kein besser oder schlechter, sondern halt das bis zu einem gewissen Grad eine Präferenz oder Typsache.
Ja.
Wie ist es bei uns? Jetzt erstmal BDSM-mäßig Rollenspiel können wir gleich noch separat machen, um das nicht alles immer in einen Topf zu werfen.
Ja, also ich persönlich spiele im BDSM eher risikoavers. Und das heißt für mich, dass ich neue Dinge nicht im Spiel ausprobiere. Also jetzt gerade, also klar, es gibt viele Dinge, die man erst im Spiel bemerkt, wie es dann tatsächlich ist. Aber solche Sachen wie Schlaginstrumente oder sonst welche Dinge, die man benutzt, um Schmerzen zuzufügen, probiere ich niemals im Spiel aus. Also auch nicht mal mit der Person neu im Spiel aus. Das ist für mich immer eine Ebene, die ich zurücktrete, die ich zumindest einmal so gucke. Jetzt Beispiel Schlaginstrumente, man schlägt sich damit ein, zwei Mal in die Hand, sich selber, der anderen Person, guckt, spricht darüber, wie man diese Schmerzart empfindet, um eine Einordnung zu haben, ob es gerade überhaupt das ist, was ich möchte. Und das, würde ich sagen, ist eher risikoavers. Und auch bei emotionalem Spiel, ich gehe da halt einfach sehr, sehr vorsichtig dran. Punkt.
Also ich habe bei emotionalen Dingen größeres Sicherheitsbedürfnis und brauche da auch eine entsprechende Vorbereitung und dergleichen. Also Konsentgespräche und dergleichen sind wichtig und auch einen bis zu einem gewissen Grad getrennt vom Spiel halt erstmal eine Vorbereitung. Aber sowas wie Praktiken oder was weiß ich, neue Schmerzarten, da bin ich halt durchaus bereit, das im Spiel auszuprobieren und zu sehen, wie es sich anfühlt. So, oder im Vertrauen darauf, dass wenn es wirklich schlimm ist, ich halt Sicherheitstechniken habe, die mich da auffangen und beschützen werden. Also da bin ich neugierig, aber ich glaube, es liegt auch bis zu einem gewissen Grad daran, dass ich halt eben wahrscheinlich seltener die Gelegenheit habe, es auszuüben unter Optimalbedingungen, weil eben ich keine feste Partnerin habe, die bei mir in der Nähe wohnt. So.
Weiß ich nicht. Also ja. Da ich als Top auch seit längerem keine regelmäßigen Partner habe, weiß ich nicht. Also ich nehme das dann eher so als Einstieg, dass man so vor der Session so ein bisschen guckt, worauf man gerade so Lust hat. Und das kann ja auch einfach sein, dass ich gucke in einem Rahmen, wo noch keine Stakes irgendwie sind, wie reagiert die Person heute auf die Dinge, die ich mir in meinem Kopf vorstelle, dass sie cool sein könnten, bevor ich all in gehe. Und für mich selber, wenn ich unten spiele, brauche ich das auch so ein bisschen. Also ich kommuniziere ja auch sehr offen, auch während der Session. Und da will ich auch oft Meinungen geben und bekommen, bevor Dinge passieren. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber ich brauche da ein bisschen mehr. Es mag einfach an meiner direkten Kommunikationsart liegen, wenn ich so drüber nachdenke. Das ist halt ein bisschen mit dazugehört für mich, dass ich mit dieser Sicherheit so ein bisschen reingehe.
Ja.
Wobei das halt gleichzeitig halt nicht heißt, dass kein intensives Spiel ist, sondern dass eben die Grenzen und die Inhalte vorher bekannt sind. Und nicht unbedingt alles vorher abgesprochen. Aber zumindest abgesprochen, wenn man jemanden an dem Tag was überraschen möchte und ob das an dem Tag okay ist. Und auch dann wäre die Überraschung eben, dass man nicht abspricht, was jetzt ungefähr passieren wird, sondern aber dass die einzelnen Techniken, ich würde halt nicht mit neuen Techniken überraschen.
Ja.
Sondern mit Kombinationen, die vielleicht neu sind oder so dergleichen. Wir hatten ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass bei uns auch die Grenzen da teilweise sehr unterschiedlich sind. Also.
Ja.
Meine Grenzen sind halt so je nach Bereich sehr, sehr andere als deine Grenzen. Wenn wir jetzt allein so es passiert, dass eine Wunde blutet beim Spielen.
Genau. Das wäre für mich halt eher ein, ja, das ist ja auf jeden Fall eine erreichte Grenze, denn wo ich halt eben, ja, das ist ein Risiko, was ich eben nicht so bewusst eingehe, zum Beispiel. Oder was ich vermeide.
Sondern das wäre eher etwas, was du vermeidest und wo quasi vorher eine extra Absprache oder eine Warnung angebracht wäre.
Ja, genau, wo ich länger drüber nachdenke, gerade wenn es absichtlich entsteht.
Genau. Ich sag mal, in meinem Spiel wäre es auch eher eine Absprache, wenn es absichtlich sein sollte. Mhm. Aber dass es unabsichtlich passiert, das ist mehr so Dienstag. Das kann halt vorkommen. Es liegt auch an meiner Haut. Aber das liegt auch, ich sag mal, ein bisschen am Spielstil einfach.
Ja, genau. Also Risiken werden halt unterschiedlich eingeschätzt auch.
Ja.
Und entsprechend prägt sich der Spielstil draus. Und machen wir es gleich noch parallel zum Rollenspiel. Mhm. Was sind unsere Einsätze im Rollenspiel?
Ja, also eigentlich in erster Linie emotional und psychisch. Hier fällt die, genau, wenn man nicht gerade ins Lab geht, fällt die körperliche Komponente ziemlich weg. Außer plötzlich kommt es zum Fistfight, aber das wäre mir noch nicht untergekommen.
Genau. Ich würde hier noch kurz erwähnen, bei Leuten, die an chronischer Erschöpfung leiden oder so etwas, oder die für die länger sitzen oder sich länger konzentrieren, eine körperliche Anstrengung ist, entsteht natürlich durchaus auch ein gewisses Risiko, sich durch eine Rollenspiel-Session zu überlasten.
Ja. Also sich, das auf jeden Fall. Also auch, es kann immer sein, dass man körperlich gerade nicht in der Verfassung ist, eine Rollenspiel-Session durchzuziehen. Aber das ist halt keine Verletzungsgefahr, die man in Blut und Wunden sehen kann, sondern eine, die man anderweitig kommunizieren muss.
Genau, ich fand es gerade erwähnenswert, ja, sozusagen. Wenn wir halt nur vom Abled Buddy ausgehen, ja, sicherlich dann sehr risikoarm, aber es gibt halt eben auch noch eine größere Breite an Rollenspielenden als eben nur Abled Buddy Leute.
Ja, natürlich.
Gehen wir zu den emotionalen und psychischen Risiken. Enttäuschung hatten wir schon. Ja, im Grunde dasselbe.
Ja.
Genau, aber ja, Verlust kann, glaube ich, sehr vorkommen im Rollenspiel. Mhm. Du kannst Verlust von Charakteren haben oder auch von Handlungsmöglichkeiten, wenn im Rollenspiel etwas im Rahmen des Spiels schief geht. Also wenn eben ein Charakter stirbt, wenn ein Charakter eingesperrt wird oder so etwas, das sind reale Emotionen, die dadurch ausgelöst werden können.
Mhm. Gerade Charaktertode, auch selbst von Nichtspielercharakteren, können schon starke Emotionen auslösen.
Ja, oder In-Play-Besitz halt, wenn eben dein Schwert zerbricht oder verloren geht oder wenn eben ein Ort, den man so kennengelernt hat, sich fundamental verändert. Auch das sind halt eben sozusagen, ja, das ist ein Einsatz, der man in die Waagschale werfen kann. Und man kann auch Deutungshoheit über die Handlung oder den Charakter verlieren, wenn eben Würfel nicht mitspielen oder es sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, als man es erhofft hat. Das ist durchaus etwas, was passieren kann. Und sich eben wie ein Risiko anfühlt oder wie ein Einsatz, den man gegeben hat.
Und mit diesem Verlust muss man teilweise auch einfach erst umgehen lernen. Also es gibt Personen, die damit nicht gut sind oder es gibt Spiele, in denen man damit vielleicht nicht gut ist. Das wechselt tatsächlich oft nach dem, welches Spiel man spielt. Dass bei eher Barbie-Spielen, wo man den Charakter lange aufbaut, sich eine Vorgeschichte überlegt und sehr viel da reinsteckt von sich, ist das natürlich viel, viel härter, als wenn man den innerhalb von 5 Minuten in einer Runde zusammen wirft, weil Leute Begriffe in den Raum werfen.
Genau, aber eben ein tiefer Hintergrund und viele Besitztümer, die man hat und so etwas im Spiel, schaffen natürlich auch Einsätze, die man dann eben einbringen kann. Also wenn man halt eben, ja, zum Beispiel jetzt riskiert, okay, ich weiß, meine Sachen könnten jetzt weg sein, aber ich setze das jetzt auf diesen Würfelwurf, dass das funktioniert, weil für meinen Charakter ist es gerade wichtig oder für die Story ist es interessant, wenn das verloren geht, dann hat man eben für sich auch sozusagen Möglichkeiten geschaffen, mit denen man spielen kann, emotionale Währung, die man einsetzen kann.
Ja, es wird natürlich auch dann viel von der Spielleitung benutzt. Also wenn die Charaktere sehr viel sehr an einem Ort oder an NSCs, die man eingebracht hat, hängen. Oder sie Besitztümer haben, die ihnen wichtig sind. Wenn sie Freundschaften haben, die ihnen wichtig sind. Kann halt viel besser, ich sag mal, Unsicherheiten und Bedrohungskulissen und dergleichen aufgebaut werden, weil die Personen eben was zu verlieren haben.
Genau, wenn das Spiel halt von sich heraus keine richtigen Sieg- und Niederlagebedingungen hat, dann schafft man sie sich eben durch, ja, narratives Gewicht, dadurch, dass die Story der Dinge ermöglicht. Und ja, bei allen Spielen, wenn denen gewürfelt wird.
Es gibt Misserfolge.
Genau, und das kann halt, also, das können halt einfach narrative Konsequenzen sein, die da dranhängen. Wie wir eben schon beschrieben haben, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann bekomme ich halt das Schwert nicht. Das ist eine narrative Konsequenz. Oder wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann macht der Bösewicht, was er will. Oder dann muss es zu Gewalt kommen, weil ich kriege die Person nicht überredet, die Waffen ruhen zu lassen. Das sind halt alles Dinge, die man erleben kann im Rollenspiel. Und natürlich, wenn man in dem Kampfsystem von Rollenspielen, was viele mitbringen, spielt, dann kann auch eine taktische Niederlage etwas sein, das man riskiert, indem man eben in diesen Kampf reingeht. Man hat halt entschieden, wir spielen drum. Und hat dann verloren. Im Zweifel auch aus Entscheidungen, die man innerhalb dieser Taktik getroffen hat.
Dann hat man eben den Kampf verloren. Das hat dann wahrscheinlich weitere narrative Konsequenzen. Aber auf jeden Fall muss man erstmal damit klarkommen, dass man ein Minispiel im Spiel erstmal verloren hat.
Genau. Und was halt öfter auch passiert, ist Lächerlichkeit bei Misserfolgen. Das halt eben... Man hat halt seinen Teil nicht erfüllt für die Gruppe und irgendwie steht man danach schlecht da.
Natürlich gibt es Situationen, wo darüber gelacht wird, wenn man was nicht schafft, aber dann ist es oft auch eine humoristische Situation. Die meisten Leute sind nicht enttäuscht oder sauer oder belustigt oder so, weil jemand am Tisch etwas nicht geschafft hat. Aber nichtsdestotrotz fühlt man sich so.
Und es gibt halt manche Spielleitung, weil die Systeme, die halt bei sowas wie Patzern, kritischen Fehlschlägen, was auch immer, das mit einem humoristischen Aspekt belegen, mit Lächerlichkeit. Und das macht manchmal, also für Spielende, denen sozusagen die Coolness ihres Charakters wichtig ist, oder der Ruf, das Auftreten, wenn man denen dann eben die Erscheinung gibt, dass dieser Charakter unfähig sei in dem Moment. Durch eben, wie das Würfelergebnis interpretiert wird. Das kann eben tatsächlich als einen Verlust wahrgenommen werden oder als etwas, das es zu vermeiden gilt, das Risiko. Während ja, halt zum Beispiel halt, da eine.
Man verliert halt Deutungshoheit dadurch über seinen Charakter.
Genau, Status auch. Und ich bin halt deswegen nicht immer eine Freundin, die lächerlichste oder tödlichste Konsequenz zu nehmen bei dem Patzer. Sondern auch ein bisschen so zu überlegen, okay, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Wie kann das hier schlimm ausgehen? Das ist bei Monster Hearts ist es aktiv eine Frage in einem der Moves, dass man fragt, was ist das Schlimmste, was hier passieren könnte? Und das heißt nicht notwendigerweise, dass das passiert, aber dann dadurch, dass gefragt wird, weiß die Spielleitung, wo man steht so und in welche Richtung man Konsequenzen gestalten kann.
Ja, eventuell auch einfach gucken, was für eine Konsequenz passt zum Charakter.
Genau.
So, wenn ich einen mächtigen Magier habe und ein Zauber geht sehr, sehr schief, je nach Naturell des Charakters und nach Naturell des Spielenden, können sehr unterschiedliche Folgen einfach logischer sein. Wenn der Magier super badass sein soll und wenn dem was schief geht, dann ist es halt vielleicht eher was Tödliches, was ihn oder Leute verletzt, die er eigentlich nicht verletzen wollte. Wenn der Charakter dazu neigt, mehr ja auch gerne die humoristische Seite zu sehen und der Charakter gerne mal ein bisschen tollpatschig ist oder so, dann ist es vielleicht eher was Albernes, was passiert. Es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, gerade bei Zaubern, aber auch bei Kämpfen und auch bei taktischen Niederlagen, wie man da rangehen kann. Und
genau, man muss nie den Charakter brechen und man muss auch nie ihn der Lächerlichkeit preisgeben, das ist immer eine Entscheidung.
Genau. Und das ist im besten Falle eine Entscheidung, die man gemeinsam mit den Spielern trifft.
Was auch eine Konsequenz von Rollenspiel ist, ist Bleed. Also im Sinne von, das ist ein Begriff, der aus dem Lab kommt, Emotionen aus dem Spiel übertragen sich auf dich. Also was dein Charakter gefühlt hat, was du durch den Charakter gefühlt hast, nimmst du mit. Umgekehrt natürlich können sich auch deine Emotionen auf den Charakter übertragen, aber in der Regel ist ja, also die Grenze spielende Charakter verwischt in diesem Moment. Und das sind dann eben starke Emotionen, die man auch im Rollenspiel fühlen kann. Also die, wo man halt eben nicht so, mein Charakter ist traurig, sondern ich bin gerade traurig. Das ist auch etwas, was im Rollenspiel passieren kann, von dem man wissen muss, dass es möglich ist.
Ja. Ich muss sagen, ich neige dazu, dass, also in dem Moment des Spielens ist es bei mir oft sehr stark. Also ich bin traurig, weil mein Charakter traurig ist. Aber ich finde oft nach Ende der Session schnell wieder den Rückweg zu meinen eigenen Gefühlen. Also es ist nichts, was ich dann länger mit mir trage, sondern etwas, was nach der Situation dann auch wieder weg ist.
Genau. Aber da ist halt auch wieder so ein Typsachending. Mhm,
genau.
Man muss wissen, wie anfällig bin ich für Bleed und kann dann entsprechend entscheiden, wie immersiv man spielen möchte.
Genau. Oder auch, wie viel an Nachsorge man eventuell braucht.
Genau.
Und was ich und wieder, da sehr feststelle, ist, dass gerade auf Conventions suche ich immer das Gespräch irgendwie noch mit, also wenn ich immer starke Emotionen hatte, suche ich immer das Gespräch irgendwie noch mit Leuten aus der Runde, um einfach ein bisschen Revue passieren zu lassen, und es hilft mir enorm, das schneller abzulegen.
Genau. Und wieder, wenn starke Emotionen da sind, kann es einen Drop geben.
Mhm.
Also wenn du fühlst super stark durch den Charakter und danach ist halt dieser Input weg oder deine Rezeptoren sind voll, das kann sich dann auch wieder wie, ja, halt anfühlen, als wäre da irgendwas verloren gegangen im Nachhinein. Und was natürlich auch passieren kann, ist, dass man Eindrücke, die man von Menschen bekommt im Rollenspiel oder eben Beziehungen, die man im Rollenspiel aufbaut, ein bisschen mitnimmt als Eindruck ins reale Leben danach.
Ja, ja. Und das ist, finde ich, sehr verständlich. Und das ist was ich, glaube ich, auch, wo ich auch, glaube ich, auch einen Rückgriff zum BDSM machen möchte. Denn das passiert halt. Wenn jemand im Rollenspiel etwas getan hat, was meinen Charakter stark verletzt hat und was mich auch stark verletzen würde, wenn es mir jemand antun würde, dann ist es einfach notwendig, einmal einen Schritt zurückzutreten und darüber nachzudenken, okay, das war jetzt der Charakter, das ist nicht diese Person. Muss sich bewusst werden, dass man das nicht übertragen sollte. Denn ich finde, das ist etwas, das schon, da neigt man halt einfach unglaublich zu.
Ja, genau, wie wenn man eben mit Charakteren flirtet oder mit denen eine romantische Beziehung eingeht. Auch das beeinflusst natürlich, wie man die Person, also wie man die sieht in dem Moment, auch wenn es halt eben rein auf einer In-Play-Ebene ist.
Ja, genauso. Das ist ja ein Teil einfach vom Rollenspiel, was es so immersiv macht. In diesen paar Stunden, die man zusammen verbringt und wo die Gruppe näher zusammenwächst und gemeinsam Abenteuer erlebt, dieses, wir haben gemeinsam ein Abenteuer erlebt und überstanden und sind dabei näher zusammengewachsen, selbst wenn man nichts über die anderen Leute am Tisch weiß. Mhm. Dieses Gefühl überträgt sich auf die anderen Personen, die mit dabei sind. Und das macht es so, deswegen geht man oft so mit einem Hochgefühl auch vom Tisch und mit so einem intensiven Gefühl von, wir haben das hier was ganz Tolles gemacht gerade.
Aber eben, es ist wie bei allen Dingen, es kann Risiko bergen, man sollte wissen, dass man es eingeht. Also,
also
kein dieser die Dinge, die wir jetzt aufgezählt haben, ist ein Grund, nicht Rollen zu spielen.
Nee.
Aber es ist halt einfach das Risiko besteht. Man,
ja, vielleicht.
Das kann passieren. Oder sozusagen, das hat auch Auswirkungen, wenn ich mit meinem Charakter das und das mache, wenn ich für meine Spiele das und das gestalte.
Ja. Und die, ich meine, bei positiven Emotionen ist es ja oft kein Problem. Bei ich sag mal, romantischen Gefühlen oder sexueller Anziehung sollte man vielleicht einen Schritt zurücktreten und darüber nachdenken, möchte ich das in meinem Privatleben auch auf diese Person übertragen? Kann ja gewollt sein, kann ja passend sein. Oder möchte ich das lieber zurücknehmen, weil ich eigentlich eine andere Beziehung habe und das ich jetzt eigentlich gar nicht hier so in diese Richtung gehen lassen wollte und die Emotionen dann mal wieder einfangen. Aber gerade bei negativen Dingen, wenn halt in der Spielrunde in der Gruppe, also halt in-game Streitigkeiten zwischen den Spielenden sind oder zwischen den Charakteren sind, dass die sich nicht auf die Spielen übertragen, aus Versehen. Wenn man einmal weiß, dass das zum Teil diese Übertragung ist, die man spürt, ist es, finde ich, viel einfacher, da auch wieder rauszukommen. Und was enorm hilft, ist da auch immer einmal danach noch drüber reden. wie man das Ganze fand.
Ja, es gibt auch Leute, die halt sagen, man sollte Bleed komplett vermeiden. Hm. Wenn das passiert, spielt man zu intensiv oder so etwas. Und da, ich gehe da nicht mit.
Was für Langweiler. Also, nein. Wenn die so spielen wollen, ist das ihr gutes Recht. Das dürfen sie jederzeit so tun, auch an meinem Tisch. Gar kein Problem. Aber ich werde nicht so spielen.
Genau, das ist kein Leitbild, das ich für mich annehme.
Ja. Ich spiele Rollenspiel, unter anderem, um Emotionen zu haben. Ja. Die sind doch ein Teil des Wertes davon, das ist, was es so interessant macht.
Auf jeden Fall. Aber ich werde kurz weitergehen mit Sachen, warum, also wie kann man Ansätze ins Spiel nehmen? Und halt in Bezug auf Risiko ist da halt, ich kann spielen, um zu gewinnen, ich kann spielen, um nicht zu verlieren. Also da geht es halt eben darum, sozusagen Play to Win ist halt, ich bin bereit, die notwendigen Risiken einzugehen, um mit höchster abschätzbarer Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Was ist halt eher natürlich ein Brettspiel-Ding, aber...
Mhm. Das trifft ja beim Rollenspiel genauso zu.
Genau, es kann halt eben sein, ich gehe optimiert in den Kampf rein.
Ja.
Ich weiß, wenn ich das und das mache, wahrscheinlicher gewinne ich so. Dazu muss man halt manchmal Risiken eingehen. Man sagt so, ja, natürlich. Ich habe hier eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt auf der Stelle diesen Kampf gewinne. Und eine 30-prozentige, dass ich schlechter dastehe. Aber ich nehme mir sozusagen, wenn ich in die Zukunft denke, ist das jetzt der Punkt, wo ich entscheiden kann. Mhm. Und deswegen gehe ich das Risiko ein, weil das ist halt 70 zu 30 und deswegen offensichtlich
eine gute Entscheidung. Also ja, genau, wenn einem der Sieg das Wichtige ist, ist es die gute Entscheidung.
Genau. Und die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen sinkt halt, wenn ich jetzt konservativer spiele. Die Wahrscheinlichkeit wird nie besser als jetzt. Mhm. Deswegen gehe ich das Risiko ein. Also an den Punkt kann man halt kommen. Und dann gibt es natürlich noch Play Not to Lose. Und da will man den Status Quo erhalten. Und dann geht man natürlich risikoaverser ran.
Ja.
Und es gibt halt Spiele, die alles darauf ausrichten, den Verlust ihres Charakters zu vermeiden. Mhm. Halt gerade in so Spielen, die Kampf-Mini-Spiele haben, wie D&D. Das sind halt oft Leute, die ziehen halt eigentlich ihren Reiz aus dem Rollenspiel, aus dem Charakter. Und die ärgert es eigentlich, dass Charakterverlust ein Risiko ist, das in diesem Spiel drin ist. Mhm. Und das verändert komplett, wie sie spielen. Und ich denke, das kann ein Mismatch sein zwischen den Regeln, die man gerade hat, den Spielstil, den Bedürfnissen. Also das kann zusammen, ich versuche, den Status quo zu erhalten, führen.
Ja.
Wobei halt man auch nicht immer mit der Attitüde reingehen muss, ich spiele hier, um
zu gewinnen.
Zu gewinnen, maximal.
Nee, es entscheidet sich ja auch oft sehr nach Fallhöhe, nach dem, was man eigentlich gerade spielt und was man gerade möchte. Mhm. Also, wenn ein Xulu-One-Shot-Charakter stirbt, ist es halt was ganz, ganz anderes, als wenn eben ein DSA-Charakter spielt, den ich seit 5 Jahren mit mir führe. Das sind einfach komplett andere Stacks. Und wenn man das halt bei manchen Charakteren eher in die Richtung geht, nee, das ist mir wichtig, den zu erhalten und deswegen spiele ich ihn auf diese Weise, absolut verständlich. Wenn man es immer macht und wenn es komplett unabhängig von der Situation ist, wenn man immer nur versucht, dass sich nichts verändert, dann ist ein Mismatch da und dann sollte man vielleicht mal gucken, ob einem andere Spielregeln, ein anderer Spielstil in der Gruppe, vielleicht eine andere Gruppe, ob irgendwas geändert werden muss, damit man sich wohler fühlt und mehr spielen kann.
Genau, da Rollenspiel ein Spiel ist ohne klare Siegbedingungen. Mhm. Kann halt im Bereich Minispiele, im Bereich des Narrativen manchmal der Punkt nicht verlieren. Den Status quo erhalten, sozusagen das Maximum sein, was man rausholen kann. Man weiß, wir können hier nicht gewinnen, aber wir können halt versuchen, so gut wie möglich hier durchzukommen. Und da ist dann defensives Spiel eventuell das, was die Handlung halt einfach gerade fordert.
Ja, genau. Es ist halt eben, je nach Situation, es geht halt darum, sinnvoll einzuschätzen, was jetzt gerade der beste Move ist. Was sie gerade, ist es ein Play not to lose? Ist es ein Play to win? Was hier gerade die besten Erfolgschancen hat für das, was ich möchte. Das Wichtige ist nur, dass man da eben als Gruppe grob auf derselben Linie ist.
Genau, Play to Win ist halt nur sinnvoll, wenn man eine Siegbedingung hat. Mhm. Die kann sich halt verändern, das kann halt auch über Kampf im Spiel hinausgehen und ja, es kann beides ein Ausdruck von Mismatch sein. Also wenn du eben merkst, halt jemand, der im narrativen Spiel drin ist optimiert jede Entscheidung so, dass er am besten dasteht.
Ja.
Als gäbe es was zu gewinnen. Mhm. Das ist halt auch dann so ein Gefühl von so, ja, nee, das. Ich habe das Gefühl, das ist nicht das richtige Spiel oder dein Spielstil ist noch nicht darauf, auf das, was wir eigentlich erleben wollen oder wie das Spiel am besten funktioniert, geeicht. Und andersrum ist halt eben dieses, ich versuche jedes Risiko für meinen eigenen Charakter zu vermeiden, auf Kosten der Story, auf Kosten der Gruppe, solange mein Charakter keinen Kratzer abkriegt. Das kann genau. Halt auch so.
Ich torpediere im Zweifel das ganze Spiel oder das ganze Abenteuer, damit meinem Charakter nichts passiert.
Genau.
So, das ist halt das Extrem, wo es dann eben offensichtlich ein Mismatch vorliegt und wo es dann auch für einfach den Spaß der Gruppe beeinträchtigt.
Genau, da ist in beide Richtungen halt, wenn man merkt, dass wir stoßen nicht an unsere Erwartungen, ist halt ein Gespräch zum Erwartungsmanagement, glaube ich, die Lösung so. Ja, ich würde nochmal auf verborgenes Würfeln eingehen. Das ist halt auch ein ewiger Klassiker an Rollenspieldiskussionen.
der Klassiker an Rollenspielrisikodiskussionen. Wenn man als Spielleitung verborgen würfelt, nimmt man sich ein Risiko raus, falls der Würfelwurf und wenn es nur das eine Ergebnis ist, das er nicht anzeigen dürfte. So, jedes Ergebnis wäre okay, bis auf diese eine Zahl. Dann nimmt man sich das Risiko raus, dass diese Zahl nicht fällt, weil auf das ist man vielleicht nicht vorbereitet und ist gerade nicht gut genug im Improvisieren, um das rauszureißen oder was auch immer die Gründe sind.
Ja, man nimmt vielleicht auch für die Spielenden das Risiko raus, dass ihnen sozusagen das etwas passieren kann, was man gerade gar nicht in die Waagschale werfen will für sie.
Genau, man wollte den Kampf vielleicht gar nicht tödlich machen, aber jetzt hat jemand gepatzt und wenn du jetzt als Spielleitung auch noch hier einen Einserwurf raus oder den Höchstschaden machst, dann wird es plötzlich viel enger für Leib und Leben, als dieser Kampf eigentlich werden sollte. Und dann würfelt man lieber verdeckt, um den anderen Risiko zu ersparen.
Ja, und sich selber, genau. Ich würde halt sagen, sag keinen Würfel an, wenn du nicht mit jedem Ergebnis okay bist, in aller Regel. Und wenn du mit den Ergebnissen nicht okay bist, nachdem der Würfel gefallen ist, kann man immer noch als Gruppe bewusst entscheiden, wir wollen hier was anderes machen. Mhm. Das ist halt mein Ansatz, aber es gibt viele, die halt, die sich mit diesen verborgenen Würfeln besser fühlen.
Mhm. Ich für mir aus, ich sag auch, ich bin absolut fein mit verborgenen Würfeln. Klar, wenn man offen würfelt, sollte man immer mit allen Ergebnissen klarkommen können. Und natürlich kann man sich über welche ärgern und vielleicht brauchen welche ein bisschen mehr Überlegung, um das noch irgendwie so zu drehen, dass das Abenteuer weitergehen kann, ohne dass ein Charakter stirbt, der eigentlich gerade nicht sterben sollte oder dergleichen. Gerade wenn eben Patzer und Glückswürfe unangenehm aufeinander treffen, kann halt was passieren, dass man sich überlegen muss, wie frame ich das jetzt, dass es immer noch durchgeht. Aber prinzipiell habe ich überhaupt nichts gegen Verdecktwürfeln.
Genau. Ich würde halt sagen, als Spielleitung hast du auch immer das Werkzeug, die Einsätze festzulegen. Mhm. Indem du halt sagst, okay, 0 Lebenspunkte bedeutet in diesem Kampf nicht, du bist sofort tot. Die Gegner töten dich nicht, es gibt Zeit zur Versorgung. Im Zweifel halten die Gegner dich am Leben. So. Also einfach dieses, auch wenn die Spielregeln sagen, bei 0 ist der Charakter tot, du kannst halt einfach sagen, nee, das ist in diesem Moment kampfunfähig. Weil das eben der Einsatz ist, den du jetzt in die Waagschale werfen möchtest. Mhm. Und das sehe ich nicht als einen größeren Eingriff in die Spieldynamik, als verborgen zu würfeln und zu entscheiden. Es ist immer ein bisschen weniger Schaden.
Ich glaube, es kommt immer sehr auf die Gruppe an und wie die Personen zu Regeln, also zur Auslegung von Regeln stehen und wie die Personen zum Verdeckwürfeln stehen.
Ja, klar.
Also ich kann mir Personen vorstellen, die gar kein Problem haben mit Verdeckwürfeln, die aber tatsächlich Schwierigkeiten damit hätten zu akzeptieren, wenn jemand sagen würde, ja, die Regeln sagen, ab dem Punkt bist du tot, aber ich frame das gerade anders.
Genau.
Und das ist völlig okay. Da muss man halt bestenfalls vorher drüber geredet haben, dass man da nicht in Konflikte am Tisch gerät, sondern dass man entweder vorher eine Entscheidung getroffen hat, die Spielleitung hat immer recht, oder dass man drüber gesprochen hat, wie es einem lieber ist mit dem Verdeckt-Würfeln oder Offen-Würfeln.
Ja, wo halt für manche im Sinne von Rollenspiel als Spiel und mit Einsätzen Spannung entsteht, ist halt im Würfelwurf. Also für die Geschichte macht es wahrscheinlich gar keinen so großen Unterschied, ob es verborgen geworfen wird oder offen.
Mhm.
Aber eben nur, dass halt jetzt der Input wirklich zufällig ist.
Ja.
Aber als Spiel kann es halt echt einen Unterschied machen, ob die Würfel jetzt offen sind, was nicht liegt, oder ob dann halt doch noch irgendwer im Hintergrund da was rumdreht. In asymmetrischer Rollenverteilung. Mhm. Weil es kann einem auch so vorkommen, die Spielleitung ist immer ein Vorteil.
Ja, ich glaube, wenn das Gefühl, gerade wenn das Gefühl besteht, dass man gegeneinander spielt, ist das fühlt, kann sich das sehr schnell ungerecht anfühlen.
Ja, oder nicht, was man gegeneinander spielt, aber es ist einfach, dass es halt einfach gamistisch ist. So. Mhm. Und wenn man herausforderungsorientiert spielt, das muss ja nicht mal sozusagen, ich sehe den Spieler als mein Gegner sein, aber eben.
Ja, klar, einfach als wir versuchen hier ein etwas die Fähigkeiten der Charaktere gegeneinander zu sehen, was tatsächlich passiert, dann möchte man eben auch die tatsächlichen Würfel sehen.
Genau, ich möchte ehrlich in diesen Spielmechaniken. Und das, also es gibt viele Faktoren, warum man es machen kann, warum nicht, aber es ist eben, es interagiert mit Risiko und letztlich nimmt es halt das Risiko, in eine falsche Richtung improvisieren zu müssen, raus. Es nimmt das Risiko raus, auch Spielen in der Story zu enttäuschen, weil man auf einen gewissen Ausgang der Würfel nicht vorbereitet war. Mhm. Und es ist okay, das zu machen. Also ich, von mir aus müssen Leute auch gar nicht würfeln, wenn ihnen das nicht lieb ist. Also Powered by Apocalypse hat in der Spielleitungsrolle halt gar keine Würfel. Und ich bin fein damit.
Ja.
Und ich wäre auch fein damit, wenn die Spielleitung sagt, hey, wir benutzen hier, was weiß ich, Call of Cthulhu oder für Tagenregeln, Prozentwürfel und sowas. Aber ich als Spielleitung, ich PBTA das. Ich würfel auf meiner Seite gar nicht.
Ja.
Bin ich für die Art von Spielen halt auch absolut okay mit. Bei D&D 4 wäre es halt, da wäre es was anderes, weil das ein taktisches Spiel ist, aber.
Ja, ich sag mal, es sind halt einfach, verdeckt zu würfeln oder offen zu würfeln, da kommen halt unterschiedliche Arten an Spannung raus für die Spielenden und auch für die Spielleitung. Und je nachdem, welche Art von Spannung man gerade möchte und welche man erleben möchte, ist halt das eine oder das andere, ich sag mal, cooler oder manchmal auch gleich cool. Aber es kann eben sein, dass eines gerade besser geeignet ist, entweder für das, was die Gruppe möchte oder das, was einzelne Spieler möchten oder für das, was alle möchten. Das ist halt, das kann unterschiedlich sein und da können Konflikte entstehen. Ich tatsächlich mache es sehr gerne so, dass ich es mische. Also ich arbeite am Tisch auch oft mit Meisterschirm. Ich habe dafür einen ganz kleinen, damit ich drüber gucken kann. Einfach damit ich meine Notizen hinter dem Schirm offen liegen lassen kann, ohne jemanden aus Versehen zu spoilern, aber auch ohne, dass ich da irgendwie in meinem eh schon ungeschickten Rumgewusel ja noch darauf achten muss, dass ich irgendwie immer was davor halte, wenn ich was nachschlage. Dann tendiert man halt auch dazu, öfter mal hinter dem Schirm zu würfeln, einfach weil es praktisch ist. Mhm. Und es ist quasi mehr Aufwand, offen zu würfeln, als verdeckt zu würfeln.
Genau, das offene Würfeln ist in dem Moment halt ein, ich lege ein Highlight und Wurf.
Genau.
Wie es halt aber auch bei Spielenden, die an ihrem Tisch, an ihrem Platz sitzen und würfeln, das ist halt auch ein.
Genau.
Wenn man es offen auf den Tisch wirft und halt eben die Aufmerksamkeit drauf legt, klar doch.
Und da variiere ich einfach zwischen. Und wenn ich casual offen würfeln möchte, dann stelle ich halt den Schirm so auf, dass ich auf einer Seite einfach so normal würfeln kann, ohne dass ich dann das mitten auf den Tisch werfen muss. Und ich finde immer, man sollte halt einfach drüber nachdenken, warum man das tut. So, warum möchte ich verdeckt würfeln? Warum möchte ich offen würfeln? Warum möchte ich, dass mein Gegenüber offen würfelt? Denn wenn man über die Gründe offen spricht, kommt man auch in den meisten Fällen zu einer Lösung, mit der alle zufrieden sind.
Ja, und ich denke, wenn wir schon bei wie frame ich Würfel sind, ich finde es okay, wenn man das Risiko vermittelt. Also es wird ja spannender, wenn man jetzt würfelt, eben diese, wir hatten die Situation hier, der Spieler hat gepatzt, jetzt geht's um den Schaden des Monsters. Alle wissen, okay, das kann jetzt eine schwere Verletzung werden, vielleicht ist der Charakter raus. Sofort sind die Stakes klar, die gerade da sind, wenn gewürfelt wird. Und dasselbe kann halt auch passieren bei eben einem Wurf, wo wir halt wissen, okay, es geht hier halt eben darum, wie halt die Geschichte weitergeht, aber es gibt keinen Ausgang, der für unsere Charakter wirklich schlimm ist. Es ist halt eher ein Zufallsgenerator, um einen Eindruck zu gewinnen und uns zu inspirieren. Und es geht hier nicht um hohe Einsätze. Auch das verändert natürlich, wie der Wurf wahrgenommen wird. Und ich glaube, es ist hilfreich, zuvor das Risiko zu vermitteln, weil, um halt nicht die Erwartung zu haben, wird schon gut gehen, die Spielleitung rettet uns, wenn dem nicht so ist. Oder auch nicht eine zu vermitteln, so, jeder Wurf geht um Leben und Tod oder so etwas, sondern man kann auch sagen, hier, es geht halt gerade darum, wie ihr es schafft, nicht ob ihr es schafft oder so.
Ja. Ich meine, ich weiß auch, wir haben schon öfter gerade in DSA-4-Kämpfen, die ja sich teilweise sehr, sehr hinziehen, manchmal entschieden, unsere Gruppe überwiegt gerade im Kampf. Wir haben die Oberhand. Es ist aber ein unglaublich langwieriger Kampf und wenn wir jetzt weitermachen, sitzen wir hier noch 2-3 Stunden an diesem Kampf. Dabei ist eigentlich schon abzusehen, dass wir gewinnen werden. Und dann haben wir oft einfach nur noch, jeder macht einen Wurf und auch die Gegner machen einen Wurf und dann erzählen wir gemeinsam, wie dieser Kampf zu Ende geht, aus den Ergebnissen dieser Würfe heraus. Da sind ja keine großen Stakes mehr. Wir wissen, wir gewinnen. Es geht nur noch um die Erzählung. Das nimmt viel Risiko raus, denn es könnte ja immer noch sich das Blatt wenden, wenn man das 3 Stunden lang durchzieht, noch auszuwürfeln.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt absehbar, dass es nicht so ist, ja. Ja, was ich halt sehe, ist halt auch, oft gibt es ein License Paralysis bei Spielen, also dass sie eben zwischen Entscheidungen nicht abwägen können oder dass es halt ihnen, das ist halt super viel Aufwand rausnimmt zu planen und sie halt einfach da ewig Zeit verschwendet wird, aber die Einsätze sind gar nicht hoch. Es besteht eigentlich gerade kein Risiko und die diskutieren trotzdem ewig über diesen Punkt, weil sie glauben, es könnte als da sein. Und da ist dann halt auch eine, ja, zum einen klar sein, welches Spielstil man hat, eben dieses so, auch wenn ihr keine Schnürsenkel mitnehmt, explizit auf den Charakterbogen schreibt, wir gehen davon aus, ihr habt Schnürsenkel dabei, darum geht's nicht. Oder halt auf der anderen Seite halt auch so, würfelt einfach, so schlimm ist es nicht.
Ja, da das Risiko klarzustellen vorher, kann halt helfen, dass ja es vermieden wird, dass sehr viel Zeit investiert wird in Entscheidungen, die eigentlich nur ein Flavor sein sollen oder könnten.
Es ist halt nicht alles eine Leben- und Todentscheidung.
Natürlich, wenn man am Ende der Kampagne vor dem großen Kampf steht und sich eine ganze Sitzung nimmt, nur um den Plan zu machen, das kann es wert sein. Und das kann auch manchmal dazu führen, dass Leute da nicht so Lust drauf haben und lieber in die Action gehen würden. Aber da ist halt auch verständlich, da hat es halt große Stakes und da ist es verständlich, wenn die Leute gut vorbereitet reingehen wollen und einen guten Plan haben wollen.
Da wäre natürlich die Frage wieder, sind wir im Rollenspiel eher risikofreudig oder risikoavers? Rollenspiel ist bewusstes Risiko, ein größerer Faktor für mich. Die Fallhöhe ist zum BDSM ist natürlich auch einfach bedeutend geringer. Also ja, natürlich emotional, aber letztlich bin ich halt auch bereit, da einen Charakter in die Waagschale zu werfen und das halt dann eben dann halt zu fühlen, was ich fühle. So, ich bin da deutlich risikoaffiner im Rollenspiel und wahrscheinlich werde ich mit neuen Charakter auch Spaß haben, wenn es mal Charaktertod das Risiko ist. Und es gibt natürlich auch Charaktere, bei denen ich es weniger mache. Mhm. Weil es ist halt auch eine Wahrheit des Rollenspiels, dass es sich echt anfühlen kann, etwas zu verlieren. Und es gibt Charaktere, die wirklich nicht verlieren. Und Rollenspiel ist für mich halt auch kein Glücksspiel, wo ich halt jedes Mal voll auf Risiko gehen muss. Aber ja, es ist halt bis zum Grad halt charakter- und systemabhängig, wie risikoaffin ich bin.
Ja, das ist bei mir genauso. Ich denke, das ist einfach bei sehr vielen Personen so. Mhm. Vielleicht sogar, dass Leute, die risikoavers spielen, lieber bestimmte Spiele spielen und Leute, die prinzipiell lieber risikofreudig sind, lieber andere Spiele überspielen. Mhm. Vielleicht justiert es sich ein bisschen mehr danach, aber wer generell viele verschiedene Spiele gerne spielt, da neigt sich die Risikofreudigkeit, glaube ich, auch ein bisschen nach dem Spiel und nach dem Charakter.
Ja, die Risikoeinschätzung auch.
Ich bin im Rollenspiel auch definitiv risikofreudiger als im BDSM. Ich gehe da sehr auch auf die Charakterebene. Also ich schätze das Risiko für mich ab, ich schätze aber auch das Risiko für den Charakter ab und denke darüber nach, wie mein Charakter das Risiko einschätzen und darauf reagieren würde. Und spiele sehr oft meinen Charakter nach den Entscheidungen, die aus der Persönlichkeit und der daraus folgenden Risikoeinschätzung entstehen.
Ich habe hier auf jeden Fall auch schon sehr risikoavers spielen erlebt.
Das einmal aus Versehen passiert. Ansonsten hat es teilweise mit einer monatelangen Pechsträhne beim Würfeln zu tun. Wo meine vorherigen Risikobewertungen, von dem, welche Chancen ich habe, etwas zu schaffen, gefühlt nicht mehr stimmten, weil ich so oft so schlecht gewürfelt habe. Und es mehr ein Fall war von, oh, ich habe nach 3 Spielabenden, an denen ich nichts geschafft habe, endlich mal wieder eine Probe hingekommen. Ganz so krass war es nicht, aber es fühlte sich ein bisschen so an.
Ja, das ist halt auch so ein psychologisches Ding. Wenn Menschen mit zufälliger Verteilung konfrontiert werden, das kann schwierig sein. Also eine zufällige Häufung von Pech verändert eben die Wahrnehmung. Und da ist halt eben dieses, ich habe halt endlich mal eine Probe geschafft. Es gab natürlich wahrscheinlich irgendwelche Proben, die belanglos waren, aber wenn man halt alle Proben, an denen einem viel hängt, wo der Einsatz hoch ist, versaut, dann hinterlässt das einen Eindruck. Und der verändert, wie man eben Risiko einschätzt. Und da kann man halt eben in so einen defensiven Spielstil reinkommen und das kann auch zu so einem Tilt führen. Also nicht im Sinne von, man zertrümmert seine Tastatur auf der Tischkante, aber eben...
Oder versucht, Würfel zu zerkauen.
Genau, nee, das ist aber eben halt ein Tilt im Sinne von, ich bin durch meine Emotionen gegenüber diesem Spiel und aus den Erlebnissen gerade so beeinflusst, dass ich nicht mehr klar einschätze, was die optimalen Spielzüge sind oder wie die Wahrscheinlichkeit tatsächlich ist. Mhm. Weil wenn man eben sozusagen, wenn man immer Pech hat, man sieht nur das Risiko, man sieht nur den Einsatz, den man verlieren könnte und nicht den möglichen Gewinn.
Ja, denn wenn man zu oft den Gewinn nicht bekommt, dann wirkt der Einsatz irgendwann viel, viel höher.
Genau, wenn du halt davon ausgehst, was ich jetzt einsetze, im Grunde ist das weg. Also
ja.
Ich entscheide, was ich jetzt verliere. Ich entscheide nicht sozusagen, was ich in die Waagschale werfe, sondern ich entscheide, was
ich... Ich entscheide nur, was ich mit großer Wahrscheinlichkeit verliere.
Genau, und das verändert natürlich sofort, wie man spielt.
Ganz genau.
Auch wenn die Wahrscheinlichkeiten sich nicht verändert haben. Das Spiel ist immer dasselbe. Der Würfel hat immer noch dieselbe Zufälligkeit.
Ganz genau. Aber wenn man eine Pechträne hat, ist es halt einfach, kann es auch die richtige Entscheidung sein, etwas defensiver zu spielen, oder beziehungsweise etwas risikoaverser zu spielen oder eben seinen Spielstil darauf, in dem Moment darauf zu optimieren, die schlechten Würfel hinzunehmen. Mhm.
Und das ist halt, also spieltheoretisch ist es nicht die richtige Entscheidung, aber es kann emotional die richtige Entscheidung sein.
Ja, gerade, also ich meine, im Rollenspiel ist ja da die Spieltheorie auch nicht das Entscheidende.
Nee, genau, das ist halt der Punkt. Beim Rollenspiel geht es um ein Erlebnis, dass man gestaltet, deswegen kann es die richtige Entscheidung sein, auch wenn man halt Wahrscheinlichkeitsrechnung her weiß, das ist gerade nicht optimal, aber ist es trotzdem das Richtige für mich gerade?
Ja. Und aus meiner Erfahrung als Person, die wirklich monatelang unglaubliches Würfelpech hatte, es fühlt sich dann halt auch einfach viel besser an, wenn man die Stakes eine Weile klein hält und dann öfter mal was schafft und dabei aber auch gleichzeitig sieht, hätte ich die Stakes höher genommen, hätte ich es nicht geschafft. Weil das war der Fall. Ich habe dann eben dafür gesorgt, dass mein Charakter nur noch Stakes eingeht oder in wichtigen Momenten, dass die Chancen für mich einfach besser sind.
Ja.
Dadurch habe ich risikoaverser gespielt und meinen Charakter auf die entsprechende Weise gesteigert.
Ja.
Dadurch hatte mein Charakter aber auch mehr Erfolg und sichtbar mehr Erfolg, als ich gehabt hätte, hätte ich risikofreudiger gespielt. Ja. Weil ich in dem Moment weiterhin schlecht gewürfelt hatte und weiterhin Pech hatte.
Ja, weil du DSA4 gespielt hast. Konkretes Beispiel war halt in der DSA4-Zeit und du hast halt einen Charakter gebaut, der auf Parade optimiert ist, was dieses System unglaublich belohnt.
Absolut. Also es passt in irgendwann einfach sehr gut zu dem System. Also System und Würfelpech haben dafür gesorgt, dass mein Spielstil extrem belohnt wurde in dem Moment.
Ja, man kann halt auch durch negative Erfahrungen lernen, wie ein Spiel funktioniert.
Genau.
Also was muss ich tun, um meine Erfolgswahrscheinlichkeiten hier zu erhöhen?
Genau, hier zu erhöhen, wenn meine Würfelrange nicht mehr von 1 bis 20 ist, sondern noch von 15 bis 20. Wenn ich damit rechne... Mhm. Wie gewinne ich trotzdem?
Genau, das ist halt die falsche Voraussetzung, aber es ist halt eine, ja, sozusagen, wie gewinne ich im Worst Case? Ja, also ich glaube, wo halt dann die risikoaverse Einstellung zu einem schlechteren Ergebnis führen würde, wäre dann eben auch im DSA4-Kampf ab und an muss man Risiken eingehen und sich eine Erschwernis nehmen, die einem sozusagen in die Zone des möglichen Misserfolges bringt. Und wenn man da eine Hemmung hat, dann spielt man wieder weniger zu gewinnen. Aber es gibt auch Spiele, bei denen... Bei denen halt so ein Spielstil halt überhaupt nicht belohnt wird.
Ja, das stimmt. Da fällt natürlich mir eine Dirty World in der Welt von Batman Anekdote ein, wo ich einen Charakter gespielt habe. Sie war schon von Anfang an nicht all in, ich bin eine von den Bösen. Also sie wollte eine von den Guten sein und hat sich mit den Bösen eingelassen, um ihre Ziele zu erreichen.
Mhm, genau, das Konzept war, wir sind halt einfach so Mooks in Gotham City. Das ist halt, Dirty World ist halt ein Noir-System, das halt nicht für Superhelden ausgelegt ist. Und ja, im Grunde hat auch nur NSC-Fähigkeiten, die ich aus einem anderen One-Rule-Engine-System halt Wild Talents da reingebracht habe. Die hatten Superheldenkräfte und die spielen dann halt nicht. Und sie mussten halt diese Welt navigieren.
Und zwar auf der Seite der Bösen, aber eben von den Leuten, die Kleinstkriminellen unter den, oder die, naja, nicht nur den Kleinstkriminellen, aber schon die kleinen Fußleute in der Welt dieser der großen Bösewichte und großen Mafia-Bosse, die, mit denen sich die Superhelden anlegen. Mhm. Also die Leute, die dann eben kopfüber in der Gasse baumeln, weil Batman sie dort hängen gelassen hat, den man sie ausgefragt hat.
Genau, dadurch, dass Batman dich tötet, verändern sich die Stakes natürlich auch in dem Spiel.
Ja, das Problem natürlich ist, die Bösewichte töten einen natürlich. Also wenn man Batman zu viel verrät, dann wird man von seinem eigenen Boss ermordet. Das war schon auch ein Stake.
Ja, ja.
Und ich bin deswegen so mittelrisikoavers rangegangen an vorher. Mhm. Also sie wollte halt eigentlich einen Ausweg finden aus dieser Welt. Und so ein Doppelspiel spielen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Zum Teil war es halt wirklich einfach Würfelpech. Und durch das Würfelpech bin ich dann mehr in das Risikoaverse gegangen.
Genau.
Weil ich halt dachte, so wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass wenn ich würfel, ich einen Erfolg haben kann, dann muss ich also so spielen, dass auch ein Nicht-Erfolg des Würfels für mich nicht die Katastrophe ist.
Das Problem ist, Dirty World ist ein Spiel, das halt damit arbeitet, dass Werte durch Misserfolg sich verschieben und der Charakter sich dadurch verändert und so sozusagen. Und dadurch, dass, wenn man es halt komplett risikoavers angeht, spielt man halt nicht mehr wirklich Dirty World.
Ja. Und es hat das Spielgefühl für mich enorm verändert. Also mein Charakter fühlte sich noch viel mehr wie ein Spielball zwischen den anderen als die anderen Charaktere.
Einfach durch erstmal das zufällige Erlebnis von Würfelpech und dann den Umgang damit in dem System, das ist exakt gar nicht belohnt, sondern eher bestraft, hat dazu geführt, ja, dass das System halt ja nicht optimal gespielt wurde im Sinne von, wir bekommen nicht das Erlebnis, das dieses Spiel vermitteln möchte.
Ja, wobei das Spielerlebnis als Ganzes war schon sehr, sehr cool.
Ja.
Ich glaube, die Gruppe hatte auch keine Beschwerden. Für mich persönlich fühlten sich teilweise die Stakes auch sehr viel höher dadurch an.
Wenn man jetzt selber risikoavers ist oder merkt, man hat gerade das, einfach mal ein Speedrun an Tipps, was kann man tun? Man kann natürlich Rollenspiele spielen, bei denen das inhärente Risiko gering ist. Also wholesome Settings, Settings, in denen man ganz klar der Held ist und immer Erfolg hat. Da ist das Risiko halt einfach geringer, was tatsächliche Verluste angeht.
Wenn die Risiken eher da liegen, ob das kleine Mädchen ihr Kuscheltier wiederfindet oder wie groß dein Beitrag dazu ist, dass sie das tut, mag das aktuell der bessere Spielstil sein, wenn man gerade risikoavers ist, als wenn man einen Kampf um Leben und Tod und ein Fehlschlag kann die ganze Gruppe zerstören spielt.
Genau, also Setting kann echt was ausmachen. Mhm. Ich würde auch offen drüber sprechen, wie man es gerade empfindet und wie viel Risiko man eingehen mag und was man riskieren mag. Also wenn man gerade in so einer Schleife ist von, ey, ich werde eh Misserfolg haben oder ich habe gerade ein schlechtes Gefühl damit, große Einsätze zu haben, dann sollte die Spielleitung vielleicht nicht die Familie deines Charakters oder dein Haus bedrohen, wenn eine Bedrohungslage geschaffen werden soll, sondern vielleicht das von einem NSC oder von einem anderen Spiel in der Gruppe, dem es so besser damit geht, gerade nehmen.
Ja, was mir sehr viel geholfen hat, waren Sicherheitsnetze. Mhm. In diesem Fall, wir sind auf DSA 5 gewechselt und haben Chips eingeführt.
Genau, ein paar Gummipunkte, mit denen man einen Wurf wiederholen kann.
Ja, das hat dazu geführt, dass ich beim ersten Charakter, den ich gebaut habe, mehr Chips gekauft habe. Also man kann halt...
Man kann Ressourcen ausgeben, um mehr Würfel und Neuwürfel zu
kriegen. Genau, genau. Und das habe ich genommen und hatte das Gefühl, dass ich mein Würfelpech etwas ausgleichen konnte. Also mein Charakter hatte zwar dann nominell Glück, dadurch hatte er einfach nicht mehr Pech als andere.
Ja.
Und Im Endgefühl, weil ich halt meine Pechsträhne hielt an. Ich habe immer noch schlecht gewürfelt, aber wenn es mir drauf ankam, konnte ich halt nochmal würfeln oder auch nur den einen Würfel, der schlecht gewürfelt hat, nochmal würfeln. Das hat unglaublich geholfen. Und nach einer Weile, irgendwann hat meine Sprechstirne aufgehört. Jetzt würfel ich normal. Also mal schlecht, mal gut. Es wechselt halt.
Genau. Die zufällige Häufung trifft dich gerade nicht so hart, dass auch deine Wahrnehmung auch verändert von eben kleineren Strecken von Häufung.
Genau. Entsprechend hat sich mein Risikobewusstsein auch wieder verändert.
Ja.
Aber in dem akuten Moment hat mir einfach unglaublich geholfen, dass ich die Chips dazu bekommen habe. Und ein bisschen ausgleichen konnte.
Ja, ich denke, wenn man es auf einer Ebene von einem Spiel haben will, wo einem diese mechanische Möglichkeit nicht angeboten wird, ein Rewind als Sicherheitstechnik. Also ein, okay, wenn es ganz schlimm läuft, können wir es immer noch zurücknehmen. Ist es genau. Okay?
Es ist nicht, gesagt ist nicht gesagt.
Genau, und halt eben so ein, okay, ich darf sagen, diese Konsequenz ist gerade eine, die mir das Spiel verderben würde. Und deswegen lass uns rewind und wir überlegen uns einen anderen Weg. Das ist eine Sicherheitstechnik, die man einführen kann und die das Spiel, wenn einem eben halt nicht der Wert darauf legt, also wenn man eben keinen Wert darauf legt, dass die Einsätze halt, dass man um die jetzt spielt, sondern eben vielleicht Wert darauf legt, dass alle Spaß haben oder dass man eine Story in eine gewisse Richtung erzählt, dann macht Rewind ja nicht aus, dass man ein schlechteres Spiel hat oder irgendwie es falsch spielt, sondern es ist einfach eine legitime Sicherheitstechnik, um Frustration zu vermeiden und auch zu erlauben, Dinge auszuprobieren und dann beim Scheitern zu sehen, okay, das nimmt mich zu viel mit und auch einfach eine Möglichkeit auszutarieren, was jetzt die richtigen Konsequenzen für zum Beispiel misslungene Würfel oder falsch eingeschätzte Entscheidungen sind.
Und es ist halt nichts, was man jetzt alle 5 Minuten machen würde, nur weil man das Ergebnis slightly nicht ganz so cool findet.
Nee, das ist.
Aber eben, wenn man merkt, hier ist was, das stört mich wirklich. Ich glaube, wenn das meinem Charakter passiert, dann kann ich den nicht weiterspielen. Oder eben, wir stellen fest, es ist so dermaßen schiefgegangen, dass es den Charakter tot zur Folge hätte und das wollen wir alle gar nicht. Für solche Momente.
Genau. Also ich habe das auch bisher nur im verantwortungsvollen Umgang erlebt. Also das, ja. Sicherheitstechniken werden halt in der Praxis eigentlich nicht abused für...
Ach nö, können wir es nicht anders machen?
Ja, genau. Ja. Nicht die Praxiserfahrung, sondern eher ein Horrorszenario, das Leute aufbauen, um die sich damit unwohl fühlen.
Ja, vielleicht gleichzusetzen mit Leuten, die eine Abneigung gegen Safe Words haben. Und vielleicht, also selbst wenn sie mit Sicherheitstechniken spielen... selber das Safe Word quasi als easy way out sehen, dass man quasi ständig ruft, um der Situation, die ja eigentlich Absicht ist, zu entkommen, weil man gerade ja sich unsicher ist, ob man das in dem Moment gut findet oder später gut findet. Und
es ist eine komplett legitime Nutzung des Safe Word übrigens.
Das ist eine komplett legitime Nutzung des Safe Words. Ja. Man kann auch verschiedene Arten von Safe Words dafür einführen.
Ja.
Für ich bin mir gerade nicht sicher, gibt es halt viele, die dann gelb benutzen. Leute, die so spielen wollen. Also Leute, man kommuniziert ja vorher, wie man spielen möchte. Und für gewöhnlich wird ein Safe Word dann genutzt, wenn es notwendig ist. Und nicht, um genau der Situation zu entkommen, die man eigentlich herstellen möchte.
Ja. Was beim Rewind halt auch der Fall ist, du musst es halt nicht nutzen. Also wenn eine spielende Person in der Gruppe das für sich als eine wertvolle Sicherheitstechnik empfindet und es ab und an benutzt, das muss ja keine Konsequenzen auf deinen Charakter haben. Also ja. Wenn du sagen willst, ich spiele hier und ich möchte meine Einsätze in die Waagschale werfen. Ich möchte das Risiko eingehen, bewusst. Und da möchte ich kein Sicherheitsnetz, weil das ist die Spannung, die ich aus dem Spiel ziehe. Du kannst dann halt sagen, ich werde es nicht benutzen. So. Ihr dürft es benutzen im Sinne von, wenn ist das Spielgefühl verändert, aber für mich möchte ich das Risiko eingehen. Das ist halt auch wieder kein Entweder-Oder, aber das ist halt eine Position, aus der ich sehe, wo Rewind halt ein Problem darstellen kann. Also für Leute, die Rollenspiel eben mehr Glücksspiel ist, als das vielleicht für uns der Fall wäre.
Ja.
Ja, ansonsten kannst du halt eben, was Sarina schon beschrieben hat, du spielst dein Charakter risikoaverser, die Spielleitung lässt dein Charakter auch Möglichkeiten zu, risikoavers zu handeln und schon hast du eben nicht mehr die Schere aus. Die Erwartungen an meinen Charakter und das, was ich als Spielerin halt tun möchte. Also du spielst halt nicht den Streuner, der die Welt als ein Glücksspiel sieht und triffst dann keine Entscheidung und hältst dich immer zurück. Und zweifelst daran und hast total die Probleme, sondern du spielst da vielleicht einfach einen vorsichtigen Menschen und kannst vorsichtig handeln und es gibt dann eben dieses Gepanz nicht.
Genau. Es muss dann eben nur die Spielleitung auch sich darauf einlassen. Das ist in manchen Spielen eben schwieriger als in anderen.
Mhm.
Wenn man jetzt D&D und das Ganze an sich sehr kampflastig spielt, mag das schwieriger sein, jemand risikoaversen zu spielen.
Mhm.
Bei vielen anderen Spielen ist es halt weniger ein Problem. Und ansonsten ist es halt auch eine Sache von mit der Spielleitung absprechen, was man gerade möchte.
Genau. Und
wenn man eben gerade nicht den risikobereiten Kämpfer, der nach vorne geht, spielen kann, weil es einem schwerfällt, dann sollten einem auch andere Dinge angeboten werden können.
Ja, und es kann auch sein, dass man halt eben, wenn das Risiko versus Bleed entsteht, kann man auch Bleed vermeiden, indem man halt sagt, okay, das ist der Charakter, das ist nicht mein Avatar, das bin ich. Ich lege mich da gar nicht so rein, sondern das ist mein Werkzeug, um in diesem taktischen Spiel zu agieren, zum Beispiel.
Mhm.
Wenn man das halt möchte. Aber für manche Spiele ist das halt ein Ansatz, der besser funktioniert.
Ja. Oder selbst wenn man den Charakter nicht als Werkzeug sieht, sondern einfach als, das ist eben dieser Charakter. Und diesem Charakter dürfen schlimme Dinge passieren. Das bin nicht ich.
Mhm.
Und ich kann das zwar in dem Moment dann schlimm finden, aber sobald ich aus dem Spiel zurücktrete, geht es mir nicht schlecht.
Mhm. Genau, es ist halt alles Techniken, die man probieren kann und nicht jede funktioniert für alle, aber genau, man kann und darf auch risikoavers spielen und nicht alle Rollenspiele sind halt welche, die Kampf im Zentrum haben, die oder die Konflikte im Zentrum haben. Aber wie wir eingangs sagten, viele Rollenspiele leben davon und es erhöht die Breite der Möglichkeiten, wenn man auch mit Einsätzen spielt. Seien die emotional oder eben das Risiko des Verlierenkönnens. Ich denke, damit haben wir einiges über Risiko gesprochen. Wenn ihr uns das Feedback geben wollt, wir haben einige Möglichkeiten. Ihr könnt uns an nerdistyhobby@gmail.com eine E-Mail schreiben. Ihr könnt uns auf sozialen Medien folgen. Da wären Twitter, Facebook und FetLife die besten Optionen, besonders Twitter. Und ihr könnt uns erreichen und Dinge schreiben und kommentieren. Ihr könnt auch auf unserer Seite kommentieren und das unter den Folgen direkt tun. Ihr könnt natürlich auch Folgen bewerten auf den Podcast-Aggregatoren eurer Wahl und dort Rezensionen hinterlassen, 5-Sterne-Wertungen, uns abonnieren, alles hilfreich, damit der Podcast von mehr Menschen gesehen wird. Aber Shoutouts helfen dabei natürlich am meisten, wenn ihr einfach über den Podcast redet. Und ja, das ist natürlich ein Risiko, dass ihr dann Ablehnung erfahrt für den Podcast, aber...
Das sollte sehr klein sein. Schließlich sind wir ziemlich cool.
Genau, aber wir geben natürlich auch anderen Podcasts Shoutouts. Ich würde hier an einen, der uns thematisch sehr ähnlich ist, weniger King, aber dafür mehr Lab und Cosplay, solche Dinge, nämlich Queer Nerdy. Ein Shoutout, sie sind sehr themenverwandt und deswegen wahrscheinlich für euch von Interesse. Und ansonsten, wenn ihr noch nicht genug von mir gehört habt, ich war bei Orkenspalter zu Gast und habe über die Trennung von Autorin und Werk gesprochen. Video wird verlinkt und ich war bei Früh, also Frauen reden über Fußball, wo ich jetzt ja öfter unterwegs sein werde, in meiner ersten Folge ja vor dem Mikro zu hören und die heißt Leidensweg Fußball, warum tun wir uns das eigentlich an? Und wer Freude an Masochismus hat, kann auf jeden Fall reinhören und wird sich sicherlich wiedererkennen.
Ja, ich glaube dir, dass du da einiges zu sagen hattest. Und in diesem Sinne, spiel mal wieder Risiko. Setz alles auf Rot. Vergiss das Safe Word nicht und willkommen in deinem neuen Leben.